Welt verändert sich gerade in enormem Tempo. Geopolitik, KI, Klimawandel. Deutschland ist keine Turniermannschaft mehr. Gewissheiten von gestern müssen heute neu bewertet werden. Und die Frage ist, wie begegnen wir diesen Veränderungen? Darum soll es jetzt gehen. Wir melden uns hier live vom Wirtschaftstag Ludwigsburg. Mein Name ist Johannes Elster und ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Folge von L-Business. Und wir sind hier in einem Panel heute zum ersten Mal zu viert und stellen uns der Frage, Innovationskraft in Ludwigsburg, was braucht es dafür? Darüber möchte ich diskutieren mit dem Geschäftsführer von Götze Armaturen, Detlef Weimann, mit dem Gründer und Geschäftsführer des Batteriesystemherstellers Instagrid, Sebastian Berning, mit der Head of Unit Innovation Management am Neu-Tech-Park Südtirol in Bozen, Petra Seppi, und mit unserem Oberbürgermeister von Ludwigsburg, Dr. Matthias Knecht. Herzlich willkommen. Herr Weimann, Sie sind der Geschäftsführer von Götze, ein Spezialist für Druckregelungen, Sicherheitsarmaturen und Ventile. Ein familiengeführtes Unternehmen seit 1949, mittlerweile in der vierten Generation. Sie sind international aufgestellt, ein international agierender Mittelständler der Tochtergesellschaften in Europa, USA, China, Südamerika, den Vereinigten Arabischen Emiraten hat. Familienunternehmen verbindet man ja eher mit Kontinuität. Jetzt verlangt Innovation ja häufig auch Veränderung. Wie schaffen Sie diesen Spagat und wie nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden mit auf den Weg?
Wir wollen und müssen begeistern. Wir müssen unseren Kunden begeistern und wir müssen unsere Mitarbeiter begeistern. Wir suchen Ideen, wir suchen Innovationen und das Thema Druck und ist ja von der Sache her ganz einfach, aber wir müssen neue Märkte suchen. Wir brauchen neue Materialien. Wir müssen innovativer entwickeln, ein Ticken besser sein wie der Wettbewerber. Wir müssen unsere Mitarbeiter begeistern und es liegt, wie in allem, am Unternehmer selbst, die Begeisterung fürs Produkt zu haben, für den Markt zu haben und einfach das Thema zu haben, ja, ich möchte führen, ich möchte was entwickeln. Und es liegt an einem selbst.
Herr Berning, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von Instagrid und bauen mobile Hochleistungsbatteriesysteme für professionelle Anwender, also auf Baustellen, Festivals, Sanitäter, auch für Defense, quasi als nachhaltige Alternative zu Dieselgeneratoren. Sie haben sich 2018 gegründet, mittlerweile haben Sie 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben also jetzt eigentlich die Start-up-Phase überwunden und sind etabliert. Haben Sie das Gefühl, das Anstrengendste liegt hinter Ihnen oder kommt das jetzt erst noch?
Ja, ich glaube, das fragt man sich jeden Tag. Ja. Ich glaube, auf der einen Seite kann man an die Begeisterung anknüpfen. Wir sind eine Mission-Driven Company. Wir haben die Firma gegründet, um gerade auch diesen Klimaherausforderungen zu begegnen. Ich glaube, wir hatten neulich den großen Meilenstein und der ist bei uns kein Umsatzziel gewesen, sondern wir haben zusammen mit allen Mitarbeitern gefeiert, dass wir nach härtesten Standards zertifiziert 1 Million Tonnen CO2 eingespart haben. Und da schwarz auf weiß, Audit Report, lag das vor uns und das haben wir auch publiziert. Und das war eine große Feierwert. Ja, also das ist die Begeisterung, die nach vorne treibt. Haben wir die Startup-Phase verlassen? Ich glaube, das kommt immer so drauf an. Ne? Startup ist, man wird ja auch gerne eingeladen, weil man Startup ist. Ja? Für andere sind wir Mittelständler, also von der Größe und vom Umsatz passt das jetzt gerade auch hervorragend. Dann kann man sich vielleicht mal irgendwo auf den Wirtschaftstag irgendwo einladen. Ich glaube, was uns manchmal fehlt, ist die Ambition hier und sich das so anzuschauen. Und ich habe heute Morgen erst mit den Kollegen drüber gesprochen, die haben gesagt so, Firmen wie Nvidia zum Beispiel, wenn wir mal einen Teich schauen, die haben mal irgendwann gesagt, die hatten auch mal irgendwie einen Umsatz in unserer Größenordnung. Ja? Und dann haben die gesagt, da sind wir aber schon groß. Und wenn die jetzt heute zurückgucken, und das ist vielleicht 15 Jahre her, dann würden die sagen, Mensch, waren wir damals noch ein kleines Startup. Ja, also ich glaube, das ist alles sehr relativ und das hängt immer davon ab, was für eine Vision man noch hat und wo man noch eigentlich hin möchte und wie klein man sich jetzt halt gerade fühlt und wie als Startup noch.
Das heißt, die Vision ist eigentlich gerade schon ein bisschen durchgeblickt mit dem Blick über den Teich und dem Vergleich mit Nvidia?
Ja, Mal schauen. Aber wir müssen uns auch jeden Tag weiterentwickeln. Ich glaube, man ist ja nicht fertig. Ja? Und wenn man die Wachstumsraten, wir wachsen zwischen 50% und 80% im Jahr, jetzt in den neunstelligen Bereich rein. Das ist auch hartes Brot, das aufrechtzuerhalten. Ja? Und das kann man irgendwann nicht mehr allein durch geografische Expansion, Vertikalen neu erschließen. Da braucht man dann auch einfach eine neue Pipeline, da braucht man neue Produkte, neue Ideen und die aber dann natürlich auch voll durchskalieren wieder. Das wird dann jedes Jahr schwieriger auch.
Was würden Sie sagen, war der größte Innovationssprung für Sie jetzt rückblickend? Die Technologie, der Vertrieb, die Art, wie Sie Entscheidungen treffen?
Der größte Innovationssprung, wir haben ja eine neue Produktkategorie geschaffen. Also, und der Innovationssprung, da muss man mal aufpassen, dass man nicht den Kunden davonläuft. Ja? Die ganze Herausforderung ist gar nicht, dass wir neue Ideen haben, sondern die Herausforderung ist, dass unsere Kunden mitgehen bei der Sache, dass die sagen, wir wollen anders arbeiten. Mal ein Beispiel, wenn ich auf die Baustelle gehe und ich überzeuge jemanden, dass man jetzt elektrisch schweißt und dass man dafür keinen Generator mehr braucht, sondern dass man da so eine handtaschengroße Kiste für verwenden kann, dann kommt da erstmal eine Skepsis. Und wenn ich jeden Einzelnen, dann kann ich sagen, Mensch, ich habe Millionen von Kunden als potenziellen Markt, aber wenn ich zu jedem Einzelnen hinlaufen muss und sagen, probier das doch mal aus, und dann probier es mal eine Woche aus und vielleicht magst du dann irgendwie 2 Jahre später auch mal eins kaufen, ne? Das ist dann schon sehr schwierig und ich glaube, das war für uns als Technologieunternehmer dann auch ein Erwachen, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, wir müssen mindestens so viel, wenn nicht mehr Aufwand eigentlich in den Vertrieb, in die Vertriebsentwicklung stecken, wie in die eigentliche Technologie.
Frau Seppi, Sie sind Head of Unit Innovation Management am Neutech Park in Bozen in Südtirol. Neu steht dafür für Nature of Innovation. 2017 wurde dieser Tech Park oder Tech und Wissenschaftspark eigentlich gegründet. Mittlerweile sind dort rund 2400 Forscherinnen, Techniker, Ingenieure, Expertinnen ansässig und arbeiten mit dem Fokus auf 4 Technologiefelder. Zum einen Green, Food and Health, Digital und Automotive und Automation. Bei 84 angesiedelten Unternehmen, die dort mittlerweile zusammengefunden haben, muss man zum Netzwerken ja eigentlich nur in die Kantine gehen. Ist Innovation abhängig von so einem Unternehmensökosystem?
Also von wegen Kantine, ja. Es sind auch die spontanen Begegnungen. Und es ist dieses Gemeinschaftsgefühl, das durch das Wirken an einem gemeinsamen Ort auch entsteht. Da entsteht Identifikation, da entsteht Wille, gemeinsam zusammen etwas zu leisten, etwas zu machen. Und da hilft es, wenn die Leute sich nicht nur formell in Meeting und vielleicht auch noch, wie es leider zu viel zur Gewohnheit wird, in Online-Meetings treffen, sondern vor Ort begegnen und nicht nur eben zu formellen Ereignissen, sondern auch spontan und sich schneller austauschen können. Ich glaube, die kurzen Wege helfen, Begegnungen helfen sehr für die Innovation.
Herr Knecht, wenn Sie das jetzt hören, die kurzen Wege und die Begegnungen, wir sind hier bei Götze am neuen Firmensitz, also im Waldecker 3 nebenan direkt das LITZ, das Ludwigsburger Industriezentrum, das gerade neu gebaut wird. Entsteht da vielleicht ein vergleichbarer Techpark?
Naja, also wir können ja sogar sagen, in Ludwigsburg gibt es, glaube ich, unterschiedliche und das ist auch eine Stärke hier. Natürlich entsteht am LITZ rund 60.000 Quadratmeter, das ist wirklich Entwicklungsfläche, was ganz Tolles. Wir haben mit ISP Tech ein tolles Unternehmen aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lambolzhausen herholen können. Die machen so Themen wie Weltraumantriebe und Weltraumschrott, beides hoch innovativ. Die werden sich natürlich entwickeln, da wird Ökosystem drumherum entstehen. Aber ich glaube, wir haben auch gelernt, dass wir, und das ist, ich versuche jetzt einfach zu übersetzen aus dem, was Sie als radikale Innovation beschrieben haben, dass eben so ein, Gründungszentrum oder Startup-Zentrum schaffen in so ganz gewohnter Umgebung, da stellen wir ein paar Stühle, ein paar Tische hin und so, dass das nicht funktioniert, weil es ist jetzt einfach wichtig, dass man freie, kreative Fläche lässt und da ist vielleicht für so einen, der aus der Verwaltung kommt, die immer versucht, so ein, festes Korsett zu schaffen, einfach die Radikalität, dass man sagt, ihr kriegt den leeren Raum und dann fangt mal was mit an. Und plötzlich ist ein 3D-Drucker da und plötzlich ist einer da, der das Thema Starkregenmanagement und Hochwassermanagement vereint. Und das war das das Frank-Areal. Ja? Also insofern, hier ist es ein bisschen geprägter, ein bisschen organisierter, aber auch mit viel freier Fläche. Und andere funktionieren aber auch, die ein bisschen überraschender, vielleicht für uns ein bisschen radikaler sind. Ja?
Jetzt haben Sie es gerade ja schon so ein bisschen anklingen lassen und Sie haben die beiden erfolgreichen Unternehmer hier auch sitzen und gerade Ihre Geschichten gehört. Was genau bedeutet Innovationskraft für Sie aus der Stadtverwaltung?
Ja, für uns bedeutet es, die Umgebungsnatur, das Ökosystem mit zu schaffen, zu unterstützen, das aber Unternehmer selbst schaffen. Ich würde mir nie anmaßen, einem erfahrenen Unternehmer wie Detlef Weimann mit Familie, die unheimlich viel können, oder einem Sebastian Berning, der aus so einer, ich sag mal, glaube ich, von Bosch war das damals, kam und ein junges Team hat, denen zu erklären, wie Innovation oder wie Wirtschaft oder wie Ideen funktionieren. Sondern ich würde nur versuchen, für die eine Umgebung zu schaffen, dass sie das entwickeln können und sie dabei unterstützen, mir auch mal vielleicht Kritik anhören, dass wir da mal schneller oder da mal unbürokratischer sein müssen. Das ist unsere Rolle. Und die Unternehmergeister, die da was bewegen, die sitzen dann daneben, rechts, links, hier im Publikum.
Herr Berning, Herr Knecht hat es gerade angesprochen, können Sie vielleicht Ihren Weg mal kurz umreißen? Sie hatten eben ja einfach einen guten Job, eine tolle Karriere bei Bosch und haben dann 2018 entschieden, ach nee, komm, ich mache es einfach selber mit Ihrem Co-Gründer Andreas Sedlmayr und haben dann Instacred gegründet. Das als kurze Zusammenfassung, könnten Sie das ein bisschen mit Leben füllen?
Ja, klar. Wir haben 2018 haben wir für uns entschieden, dass wir unsere Stellen, wir waren damals bei der Robert Bosch Power Tools unten in Leinfelden beim Flughafen und wir hatten die Beobachtung gemacht, dass wir gesagt haben, es wird immer mehr elektrifiziert auf der Baustelle, aber eigentlich auch überall auf Events, alles soll elektrisch werden, klimaneutral werden, aber auch Emissionen reduzieren, immer mehr Innenstadtbereiche, die emissionsreduziert sind, haben wir dieses große Thema gesehen und haben damals tatsächlich sogar intern vorgeschlagen, wie es denn wäre, wenn man diese Campingbatteriespeicher, Campingbatterien, ne, die damals ein riesen Markt geworden sind, auch während Corona dann sehr groß geworden sind, ob sowas denn nicht eigentlich Sinn machen würde, das auch für Profis zu machen. Und da vielleicht so Richtung, das klingt gar nicht so wahnsinnig radikal, das ist es auch nicht. Und ich glaube, das ist so der Kern ist, dass die Idee, es gibt sehr viele Ideen. Am Ende ist es, glaube ich, dass man das auch wirklich irgendwie macht. Also ich glaube, dass man nicht nur so drüber nachdenkt und dann am besten so lange drüber nachdenkt, bis man sagt, ah, ich finde schon einen Grund, warum das keine gute Idee ist und dann kann ich wieder schlafen gehen. Und dann haben wir da ein halbes Jahr so drüber gebrütet. Wie gesagt, der Innovationsworkshop, den es damals dann Bosch intern auch gab, der dann gesagt haben, Nummer 1 Innovation, Batteriespeicher für Profis, hat man dann entschlossen, das passt nicht ins Portfolio. Ja, alle waren begeistert von der Idee, aber man war ja auf den Aufsteckakkus unterwegs. Ja, und in so einen Batteriespeicher kann ja dann jeder sein eigenes Gerät einstöpseln. Das hat nicht richtig in den Businessplan gepasst. Und dann haben wir da noch ein halbes Jahr drauf rumgebrütet und haben irgendwann gesagt, na, wenn nicht wir, wer macht das sonst? Mhm. Sind dann zusammen zur Personalleitung am Standort gegangen, haben kollektiv gekündigt. Ja. Das tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, das war für den Kollegen im Personal, der hatte da kein gutes Standing. Aber er war es ja nicht schuld. Ja. Wir haben dann gesagt, und ich glaube, das war dann das Spannende, was dann entstand. Wir sind ein halbes Jahr lang, waren wir noch im Unternehmen. Wir hatten gehofft so ein bisschen, dass man uns am nächsten Tag freistellt, dass wir endlich an unserer Idee arbeiten können. Man hatte dann andere Pläne. Wir haben dann also bis Weihnachten, wirklich bis zum letzten Mitarbeitergespräch, haben wir noch durchgearbeitet, haben alles sauber übergeben. Und dann hat man uns verabschiedet und dann gab es so ein bisschen Tuscheln. Dann haben alle gesagt, Mensch, ihr habt es doch geschafft, hier gute Karriere beim Bosch und alles die Sicherheit und den Bosch gibt es auch schon 125 Jahre. Und warum geht man denn da eigentlich? Und ich glaube, für uns war damals der Punkt, dass wir gesagt haben, das ist ja alles nicht so sicher, wie es scheint. Also für uns war damals schon klar, wir haben ein großes Erbe, eine große Marke, und wir wissen auch nicht, was passiert, ja, aber es ist nicht nur sicher, da zu bleiben. Und dann kam das tatsächlich, wir haben die Firma gegründet, die Firma auf die Größe auch aufgebaut. Es zeigte sich, das war eine gute Idee und die Umsetzung, die hat dann auch gepasst. Und dann haben vor anderthalb Jahren ehemalige Kollegen bei uns angerufen, weil man den Standort im Prinzip abgebaut hat. Ja, also weil plötzlich 800 Leute gehen mussten, das Werk wurde geschlossen, es wird weiter viel nach China verlagert. Und das war genau genommen immer schon eine Möglichkeit. Es war eigentlich immer schon so, dass man gesagt hat, warum soll das nicht möglich sein? Ja, also vielleicht die Nachricht da, es muss A, nicht immer eine ganz, von der Idee her muss es nicht radikal erscheinen. Man muss es nur wirklich dann machen und im Detail verstehen und auf dem Weg dann lernen. Man sagt immer, Startup gründen ist so, man springt von der Klippe und muss auf dem Weg nach unten irgendwie einen Fallschirm erfinden. Ja? Und so ein bisschen war das dann auch so. Und also wir hatten kein Gehalt, wir hatten keine Förderung. Wir haben nur gesagt, wir haben kein Haus gebaut. Das Geld, was wir nicht ins Haus investiert haben, das stecken wir jetzt in die Firma. Und wir haben uns ganz hart gesagt, nach einem Jahr müssen wir wieder uns ein Gehalt zahlen. Wir sind aber nach Ludwigsburg gekommen. Wir haben damals im Schemmenwasen unten Richtung Flughafen, da gab es ein privat geführtes kleines Innovationszentrum. Und das war so der einzige Gründerspace, muss ich das vorstellen, in ganz Stuttgart. Es gab noch die Arena oben am Unigelände, die aber sehr stark auf Automobilinnovationen ausgerichtet war. Da haben wir nicht dazu gepasst. Und als wir dann das erste Mal so eine knapp 800 Kilogramm schweren Netzsimulator versucht haben, in diesen Personenaufzug zu rollen und der dann gestreikt hat, da haben wir gesagt, jetzt ist Feierabend hier. Jetzt haben wir den Standort ausgereizt und haben uns auf die Suche gemacht nach einem neuen Standort. Und da hat uns damals im ehemaligen Getrag-Areal, wurde uns tatsächlich über die Innovation, über die Startups von Bosch, eine Intro gemacht hier zum Getrag-Areal, zum Herrn Jung. Und der war begeistert und das ist also wirklich ein Teil private Initiative, aber auch, weil man in Ludwigsburg eine gewisse Sichtbarkeit auch hat. Ja, also es ist ein Platz für Startups hier. Man kümmert sich nicht nur darum, den Stellenabbau in der Automobilindustrie hinterher zu rennen. Und das ist eigentlich, ich kritisiere das nicht, ja, aber dadurch, dass der Fokus sehr stark auf dem Alten liegt, hat man halt auch sehr wenig Platz für Neues. Und wir haben uns in Stuttgart tatsächlich nicht gesehen gefühlt. Das war dann zum Teil, wenn wir EU-Anträge gestellt haben, wo wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen Support aus einem Stadtressort, das einer mal unterschreibt. Dann haben wir gesagt, seid ihr verrückt, ja, Emissionsprobleme jetzt auch noch herauszustellen in Stuttgart, das unterschreibe ich nicht. Ja, ich verstehe das ja durchaus, aber das heißt ja A nicht, dass die Emissionsprobleme nicht da sind und B, dass wir vielleicht nicht dran arbeiten sollten, sie zu lösen. Also Sichtbarkeit, Platz für Innovation hier und auch wie wir uns hier von den Gebäuden weiterentwickelt haben, sind wir relativ unbürokratisch, schnell und man hat das Gefühl, dass man als Unternehmer willkommen ist. Ja.
Frau Seppel, ja. Gerne. Haben offensichtlich mehr Menschen auch das Gefühl, eben hier willkommen zu sein. Frau Seppi, deckt sich das mit Ihrer Erfahrung? Sind viele Menschen gerade so drauf, dass sie sagen, ich habe zwar eigentlich einen sicheren Job, aber irgendwie ahne ich, dass der vielleicht nicht immer sicher bleiben wird und deshalb nehme ich jetzt mein Geld und vor allem auch meinen Mut zusammen und gehe den Schritt der radikalen Veränderung, mache mich selbstständig?
Es braucht dazu schon ein außerordentliches unternehmerisches Gen auch. Ich glaube nicht, dass die Vielfalt der Menschen so denken und auch so weit denken, weil Sicherheit ist schon für ganz viele ein Argument. Und eben die Sicherheit jetzt so zu interpretieren, wie wir es gerade gehört haben, was heute sicher erscheint, ist von morgen, ist eben vermeintlich sicher und kann morgen auch unsicher sein. Aber wer schaut so weit und wer erkennt das in dem Moment und hat dann auch den Mut? Weil ich glaube, da gehört ganz viel Mut dazu und eben auch die Möglichkeit, diese Verpflichtungen nicht zu haben, die auch wieder behindern, diesen Mut, diesen Schritt zu machen. Aber es gibt diese Menschen, hier, es gibt diese Menschen bei uns. Ein ganz paralleles Beispiel bei uns wäre die Alpitronic, die vielleicht viele hier kennen, auch wieder Batterie- und Ladegeräte speziell, die ganz ähnlich entstanden ist. Junge Ingenieure aus der BMW war es damals heraus, die Intuition hatten und begonnen hatten, eine Firma zu gründen, die heute ein Unicorn ist. Also es gibt immer wieder sehr viele solcher Beispiele, aber ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist.
Zu wenig.
zu wenig, sagen Sie.
Also ich sage uns, ich sage mal, der Generation wurde vor 20, 30 Jahren dieses Gen abtrainiert. Wenn Sie von der Uni kamen, wurden lukrative Jobs bei Bosch und der Automobilwirtschaft. Und warum soll ich mich mit diesen Gehältern, die pünktlich am 30. kommen, mich selbstständig machen, auch wenn ich eine Idee habe? Das wurde uns, dieser, ich sage mal, mir nachfolgenden Jugend, einfach abtrainiert. Es wurde einfach gemacht. Und wir werden es schwer haben, heute, und da bin ich auch ein wenig provokativ, sich selbstständig zu machen als, ich sage mal, Jung- oder Kleinunternehmen, weil das spielen mehrere Sachen mit. Wir haben zwar die Plattform hier in der Stadt, aber wir brauchen auch eine Bank. Und die Grundschuld von der Oma wird uns nicht mehr reichen, um Größen zu kriegen. Also wir müssen dann schon ganz anders denken, wir müssen viel größer denken, viel weiter denken, um dann in diese Dinge und die Größenordnung zu kommen, wie wir Instagrid sehen. Darum sage ich nochmal, die Gründerszene, die wir 45 und später hatten, die dann nochmal kam, die hier nochmal zu implementieren, das wird sehr schwierig.
Das heißt, wie können wir dem entgegenwirken? Also welches Mindset würden Sie sich von den Unternehmerinnen und Unternehmern und aber auch den Mitarbeitenden wünschen, dass man langfristig reüssieren kann?
Einfach neugierig bleiben. Einfach neugierig bleiben, neue Wege gehen, auch mal den Koffer zu packen und sagen, wir gehen mal nach Asien, gucken uns das mal an, was dort passiert. Oder nach Südtirol gehen. Man muss ja nicht immer nur auf die drei Zinnen hochgehen. Man kann sich auch mal nach Bozen setzen und sagen, zeigt mir noch, was ihr habt. Unternehmen und sagen, hier Leute, eine Woche geht ihr dorthin. Aber das muss ich schon mal mit meiner Frau daheim absprechen, dass sie schon mal weggehen kann. Sehr schwierig. Ja, also muss man alles gucken. Wir haben einfach, ich sage immer, wir haben es auch so gesagt, wir haben ein anderes Mindset an Generation heute. Und es ist schwierig, solche Unternehmen in der Größenordnung mit Eigenmittel, mit Bank, wir haben es am Nachbargebäude gesehen bei der Einweihung und bei der Grundsteinlegung, keine deutsche Bank finanziert dieses Projekt. So, also es gibt mehrere Dinge, es ist das Arbeitsumfeld, es ist einfach auch, wie wir gesetzmäßig in der Arbeitszeit reglementiert werden, 8 Stunden nur länger, wir sitzen, wir haben es kürzlich gesagt, sitzen wir schon mit einem Bein im Knast. Das sind Dinge, hier Unternehmer sein, sie müssen dumm sein oder sie haben einfach eine Idee und sagen, das ist was, da will ich.
Diese beiden Optionen gibt es. Da können Sie für sich selbst entscheiden, wo Sie sich dazu zählen. Herr Knecht, Sie wollten
ja, noch? Das war eigentlich eine Steilvorlage und ich wollte es nur noch mal ein bisschen verstärken. Ich glaube, es bringt wenig. Nur, also ich bin völlig bei Ihnen, aber das steht mir gar nicht zu, weil über die Unternehmerschaft, über die Mitarbeitenden, über die Nachwuchsunternehmer müssen Sie miteinander urteilen, nicht ich. Aber ich glaube, das ist halt nur ein Teil, vielleicht ein Drittel. Das ist wirklich ein Trias, wo man sagen muss, wir brauchen den Mut bei den Banken, bei denen, die es als Investoren begleiten. Nicht umsonst ist sie beim LIS, glaube ich, ein europäischer Investor vor allem auch im Vordergrund. Und wir brauchen den Mut aber bei uns, und da nehme ich jetzt uns in die Pflicht, alle Verwaltungsebenen von EU, Bund, Land, aber auch in der Kommune, weil wir natürlich schon, ich habe es vorher gesagt, an der einen oder anderen Stelle auch kompliziert sind. Also wir haben zum Beispiel natürlich mit bestem Ansinnen in Bebauungspläne Dinge reingestellt, wo dann oben steht, nehme eine Blume, die in Afrika auch wächst und multipliziere sie mit einer Photovoltaikanlage und pflanze noch einen Baum drauf und dann sagt Unternehmer hat, dann baue ich lieber gar nicht. Ja? Oder anderes Beispiel, wir diskutieren draußen mit Lab über Monate und Jahre inklusive Gestaltungsbeirat, dass die Außenfassade als sogenannte Camouflage-Bemalung, eigentlich bekannt aus der Verteidigung, bemalt werden soll. Warum? Weil sie dann möglichst wenig zwischen Baum und Grün und so weiter auffällt. Ich hätte einfach knallhart gesagt, machen wir es doch orange, stehen wir zu der Farbe. Lab, ein geiles Unternehmen, und orange setzt den farblichen Input bei uns an der Autobahn. Ja? Also da müssen wir einfach, auch wir müssen unkompliziert und einfacher werden. Und wenn alle drei, die dies finanzieren, die dies genehmigen und die dies machen, ja, wenn die miteinander da in die Stimmung kommen, dass sie sagen, wir haben Mut, wir haben Lust, dann gelingt Zukunft.
Gerne, Rami. Ich hätte da gern einfach noch mal eine Bitte und einen Anschluss. Gib dem Unternehmer einfach die Verantwortung zurück, die er hat. Ja, die Verantwortung, die wir gegenüber den Banken haben, die wir gegenüber unseren Mitarbeitern haben. Aber lasst uns auch die Verantwortung gegenüber der Behörde einfach haben und nicht einfach ein Brandgutachten beurteilen wie ein Aufsatz. Das kann es nicht sein, und korrigieren. Gebt uns einfach die Verantwortung zurück. Wir haben die Verantwortung auch in uns.
Und diese Verantwortung gilt es dann natürlich auch zu nutzen. Frau Seppi, was würden Sie sagen, ist der größte Hebel und auch das größte Hindernis vielleicht im Punkto Mindset?
Ich schließe dann die Diskussion und hole aus noch, auch historisch, weil es gab schon in der Bibel die sieben fetten Jahre und die sieben arme Jahre. Und jetzt waren es nicht nur sieben fette Jahre, sondern jetzt waren es viele fette Jahrzehnte. Und in diesen fetten Jahrzehnten wurde sehr viel Reichtum angehäuft, wurde sehr viel Wohlstand angehäuft. Es geht uns gut, es geht uns so gut wie nie. Aber das macht träge. Das bläht Verwaltungen auf. Die Verwaltungen beschäftigen sich dann selbst. Die tun ja alle was. Das Parkinson'sche Gesetz. Und das hindert dann. Und ich glaube, historisch kann man das sehr gut einordnen, warum es zu dieser Situation gekommen sind und ist. Und jetzt muss man eben schauen, gemeinsam, und ich finde hier schon mal schön, dass Politik und Wirtschaft zusammen an einem Podium sitzt, wie man gemeinsam auch daraus herauskommt. Aber die Frage war nochmal an mich.
Was die größten Hindernisse sind, aber dementsprechend auch die größten Hebel dann vielleicht im Punkto Mindset.
In puncto Mindset, ich glaube, einmal ist Druck und Not und Kargheit ein sehr großer Hebel. Wenn man muss, wenn man spürt, das, was vermeintlich sicher war, ist es eben doch nicht, dann kommt der Moment, wo auch ein Hebel im Kopf umgelegt werden muss. Das ist das eine. Das andere, und das spüren wir sehr oft bei den Unternehmen, ist einfach eine Überzeugung der Zukunftsgestaltung. Und auch das ist bei Unternehmen einfach drin. Sie wollen Zukunftsgestaltung. Wir haben mit Alpha Innovation auch begonnen. Ich kann das Beispiel nennen. Das war eine Begegnung mit einem Unternehmer, Loaco. Vielleicht ist es einigen bekannt. International tätige Firmen für Waffeln. Wunderbares Familienunternehmen. Und der sagt, wir sind jetzt 100 Jahre am Markt. Und für uns ist Innovation vor allem ein Reagieren auf den Markt. Wir haben ganz große Kundennähe mit unserer internationalen Präsenz. Uns kommen laufend vom Markt die Anfragen, inkrementell aber, die nächste Creme, die nächste Verpackung und so weiter. Wir müssen es uns jetzt leisten, mit unserem Standing, mit 100 Jahre Geschichte, mit 1000 Mitarbeitern, mit dem Erfolg, die Zukunft selbst zu gestalten. Und dann kommt es aus einer Haltung der Überzeugung heraus, der unternehmerischen Verantwortung auch für die Zukunft des Unternehmens und aus der Möglichkeit heraus, es auch zu tun und nicht nur das zu machen, was heute und schnell zu Umsatz führt, sondern auch Dinge neu zu gestalten, die eventuell erst in einigen Jahren, wenn nicht erst in der nächsten Generation, zum Erfolg des Unternehmens führen.
Als Sie vorhin gesagt haben, es braucht eigentlich die Not. Es kann nicht aus dem Wohlstand heraus Innovation passieren, haben hier alle genickt.
Kann schon, aber die Not verleitet ganz viel. Also die Masse, die im Wohlstand träge ist, kommt erst durch Not zur Innovationshandlung. Andere können es auch ohne Not. Sonst hätten wir nicht so viele wirtschaftlich starke Unternehmen hier.
Herr Berning, brauchen wir die Not, um uns insgesamt weiterzuentwickeln?
Kollektiv oder persönlich?
Beides.
Ich würde ihn in der zweiten Kategorie zuordnen.
Ich übertrage das jetzt mal ein bisschen. Ich nehme mal das auf, was vorhin auch gesagt wurde über Begeisterung. Ich glaube, die eine Seite ist immer so ein bisschen die Peitsche. Ja? Es braucht die Not, es muss irgendwie. Und ich glaube, so ein bisschen was zu verlieren zu haben und so, das ist sicherlich die eine Seite. Wir mussten uns ja überlegen in unserer frühen Wachstumsphase, als wir uns die Gehälter von dem Bosch, von dem Porsche in der Umgebung, also gerade im Kampf um die besten Mitarbeiter auch nicht leisten konnten. Da musste man sich ja überlegen, wie gewinne ich den Mitarbeiter denn? Also wie überzeuge ich einen fähigen Ingenieur, der überall ein Angebot bekommen würde? Vor allen Dingen, das geht jetzt ein bisschen, ne, der Arbeitsmarkt ist gerade ein bisschen schwieriger, aber in der Zeit, gerade Elektrifizierung, Batterien, da hätte man überall einen Job bekommen können. Und was wir den Leuten gesagt haben, ist meistens, schau mal, bei uns darfst du. Du darfst bei uns mitentscheiden, du darfst bei uns mitgestalten, du darfst bei diesem Experiment Instagrid von vornherein, du darfst damit dabei sein. Du kannst sehr viel lernen in sehr kurzer Zeit, weil einfach die Breite von der Aufgabe sehr breit ist, die kann sich ständig ändern. Und für eine einen gewissen Teil der Mitarbeiter ist das interessant. Dann ich glaube, da merkt man immer, wenn man die richtigen Leute hat, dass man sagt, wir reiten jetzt gerade nicht irgendwie auf 1.000 Euro Gehalt rum, sondern was man tun kann, was man bewegen kann, die Nähe zur Geschäftsführung zum Beispiel, also dass man mit den Gründern wirklich jeden Tag, wir haben einen Platz mitten unter den Mitarbeitern schon immer gehabt und das wirklich miterleben und mitgestalten kann. Ja. Und ich glaube, das ist so eine positive Triebfeder, da kommt wieder die Begeisterung, die Neugierde kommt dann wieder. Und ich glaube, wenn man das als Unternehmer, aber ich glaube auch in jeder Größe von Unternehmen, also als Vorgesetzter, als leitender Angestellter, wenn man das triggern kann, die Leute wieder auch neugierig machen kann und ihre Begeisterung zum Mitmachen wecken kann, ich glaube, das kann der positive Antrieb sein. Ja.
Herr Weimann, würden Sie das unterschreiben? Also ja. Sie mussten ja natürlich auch Ihre Mitarbeitenden sehr mitnehmen, jetzt hier zum einen ganz praktisch an den neuen Standort, dann natürlich aber auch ideell.
Also ich sage es immer ganz frech, wir sind die Animateure auf der AIDA, um die Mannschaft mitzunehmen, zu begeistern. Es ist aber auch das Produkt, was wir haben, was die Märkte ist. Es steht uns alles offen. Ich muss sagen, man ist alles, man muss manchmal beweglich sein. Und dann ist das einfach was Tolles. Und der Erfolg ist wie eine Droge, muss man auch dazu sagen. Dann passt es. Aber, und da muss ich nochmal aus dem Vorgespräch von Ihnen angehen, wir müssen aufpassen, oder andersrum, und wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir die Kargheit, wie das mal in Südtirol war, dass man wieder sagt, oder im Erzgebirge, ich muss was tun, um nach vorne zu kommen. Da sind wir hier an der Region noch nicht angelangt. Da haben Sie ein gutes Beispiel, noch einen Satz geprägt, wo wir sagen können, also wir brauchen hier noch, wir müssen noch tiefer fallen. Wir haben noch nicht die Schmerzgrenze erreicht. Ja? Es ist leider so.
Wir müssen Detroit 2.0 werden.
Ist seine Aussage, ich wollte die Worte nicht übernehmen.
Soll ich das in den Kontext setzen?
Ja. Bitte gerne.
Ja, wir sind als Pioneers im Weltwirtschaftsforum organisiert und dann gehalten, quasi an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Und da gab es ein Forum in Detroit vor wenigen Jahren, dem ich teilnehmen durfte. Und da konnte man sehen, wie Detroit quasi, kannte das auch schon von vorher, aber dass da wieder dadurch, dass die Lage so günstig geworden, ja, man hat die Stadtverwaltung hat über 30.000 Gebäude abgerissen, weil diese Stadt im Kern eigentlich nicht mehr zu retten war und hat dann von Grund auf wieder angefangen, diese Industriebrache wieder aufzubauen. Und dann kamen erst die Künstler, weil die konnten sich das dann wieder leisten. Dann kamen die jungen Familien, weil die sich sonst die Immobilien irgendwo, wo ihre Eltern gewohnt haben, nicht mehr leisten konnten, vielleicht unten an der Ostküste. Dann kamen auch die Unternehmer, dann wurde das irgendwie wieder hip, da zu wohnen. Dann kam von Ford und von GM so große Innovationszentren, viel Fläche für Startups. Mhm. Und so konnte man sich dann quasi wieder neu positionieren. Aber ich glaube, das wissen alle, da sind die Gangs gezogen. Mhm. Das war eine gefährliche Lage, da abends durch die Innenstadt zu gehen. Ich hoffe, dass wir da nicht ganz ankommen werden. Aber ist doch sehr eindrucksvoll, dass man es zumindest dann kurz vor der Grasnarbe dann irgendwie noch schafft, die Kehrtwende zu schaffen.
Da wollen wir nicht hinkommen.
Ja.
Das eint uns, glaube ich, klar.
Aber trotzdem sind wir ja natürlich in disruptiven Zeiten. Also VW hat gerade verkündet, bis zu 100.000 Arbeitsplätze zu streichen. Sie sind 2018 vom Bosch schon gegangen. Seit nicht mal einer Woche wissen wir, dass Stefan Hartung jetzt auch vom Bosch geht, nach nur 4,5 Jahren. Und sie streichen auch 22.000 Arbeitsplätze. Die Stadt streicht 200 Arbeitsplätze und ich meine, die Kommunen sind nach den Ländern immerhin der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland mit 1,5 Millionen Leuten. Was ist denn die perfekte Größe für Unternehmen in Zukunft?
Also ich muss noch mal eins sagen, ich möchte mich da nicht in diese negative Stimmung da Automobil, das ist eine Welt für sich, das ist nicht unsere Welt. In unserer Branche, in unseren Märkten funktioniert das wirtschaftliche Arbeiten. Wir haben Wachstum, nicht diese Größen, aber wir sind auch sehr, sehr gut unterwegs. Wir sind weltweit unterwegs. Und ich möchte nicht überall nur Pessimismus streuen und sagen, es ist alles schlecht. Es ist anders. Aber es gibt Branchen, die funktionieren. Es gibt diesen Mittelstand, es gibt diese Kleinstunternehmen, die, ich sage mal, bis 1.000 Leute, wir sehen eine Firma Lab, wir sehen ihn. Es wird immer was in der Richtung geben. Aber wir werden nicht mehr in diesen großen Clustern Automobil denken. Aber wenn wir keine Wertschöpfung hinkriegen pro Arbeitsstunde, muss man sich nicht wundern, dass wir nach Rumänien oder nach Polen gehen. Wir wissen, wie in Polen gearbeitet wird. Da wird einfach anders gearbeitet. Und ich sage einfach, dort ist der Markt. Und wir entscheiden an der Kasse, kaufe ich das Produkt da oder da. Der Preis entscheidet. Nicht, weil er geil ist, weil der Preis einfach entscheidet. Und mittlerweile kommt aus Top-Qualität. Ja? Das muss man auch sagen, auch aus Asien.
versuch's nochmal kurz mit der Frage nach der Unternehmensgröße, weil die ja wirklich gerade so ein bisschen durchaus volatil ist, finde ich. Und ab welcher Unternehmensgröße wird Innovation vielleicht dann auch schwierig, die Menschen mitzunehmen? Ich meine, Herr Berning, Sie haben gerade 160 Mitarbeitende. Bei Götze sind es auch so 220 hier am Standort zumindest. Ist das eine sehr gute Größe?
Also wenn Sie... Das mag man vielleicht nicht glauben, aber wenn man mal von null kommt, dann hat man schon das Gefühl, dass man mit 160 Leuten, hochmotivierten, sehr innovativen Mitarbeitern, trotzdem sehr langsam geworden ist gegenüber, wo man mal zu zweit war. Sehr langsam. Also, und das ist, ich glaube, das ist kein Vorwurf an irgendjemanden. Das ist die Unternehmens, es erzeugt Reibung, die Unternehmen sind größer, man braucht bestimmte Abstimmungsprozesse, aber man hat dann auch stabile Produktlinien, man hat Sachen, die man verteidigen muss. Man muss ja in so ein Lifecycle-Management reingehen und die Produkte weiterentwickeln. Man möchte ja nicht wegen der Innovation, vorhin wurde die Pyramide gezeigt, ich kann am Ende 10-20% auch als sehr innovatives Unternehmen in den Horizont stecken, wo wir in 5 bis 10 Jahren sein wollen. Und dann muss ich auch irgendwo wahrscheinlich 60-70% da reinstecken, dass ich das, was wir erreicht haben, auch verteidige, ja, auf dem Weltmarkt verteidige, weiterentwickle. So, ich glaube, das ist der Natur der Sache geschuldet. Ja.
Sie brauchen einfach Mitarbeiter, die unternehmerisch denken, die auch so einen Hintergrund haben, die in ihrer Nähe sind, und die müssen Sie als Multiplikatoren weiterentwickeln. Und die Frage ist immer die Größe, wie weit reicht Ihre Persönlichkeit? Und wenn Sie international unterwegs sein wollen, müssen Sie in den Märkten unterwegs sein. Es ist People-Business. Ein Sicherheitsventil gibt es weiß Gott wie viele Anbieter. Ein Stromspeicher gibt es weiß Gott wie viel. Die Person entscheidet, die Innovation entscheidet, wie trete ich auf, wie kann ich meinen Service bringen, Service, Service, Service. Das ist das Thema, was A und O ist. Dienstleistung. Das Produkt ist das eine, Vertrieb, Dienstleistung am Kunden sein.
Aber ist das realistisch, Mitarbeitende zu haben, die eigentlich unternehmerisch denken? Ich meine, Bosch hatte auch mal einen Mitarbeiter, der unternehmerisch gedacht hat, und dann war er weg.
Ja, Sie müssen dann die Leute dann so begeistern, dass sie da bei Ihnen bleiben.
Ja. Ja, also.
Und müssen als Chef auch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja. Ja. Herr Knecht, wie begeistern wir von der Stadt Ludwigsburg aus die Unternehmen, dass sie hier bleiben?
Ja gut, ich glaube, das ist so ein Strauß an Dingen, die ich vorher durchaus auch schon erwähnt habe. Ein Teil ist es, dass wir möglichst unbürokratische, zügige Lösungen finden. Da gibt es natürlich Regulatorik, die wir gerne reduziert hätten. Ich habe vorher ein Beispiel genannt, wo wir selber schuld sind, zum Beispiel Bebauungspläne. Da ist aber vieles auch gut gedacht und manches halt auch vielleicht zu kompliziert gemacht. An anderer Stelle brauchen wir aber dringend Regulatorik, die entfernt wird von Europa, Bund und Land. Das hilft uns dann, einfacher zu werden. Wir brauchen einfach auch Mut, und das ist, glaube ich, das Haltungsthema, Verständnis für die Wirtschaft, weil manchmal wird die Wirtschaft noch bei uns so mit wirklich spitzen Fingern angefasst und nach dem Prinzip, oh, die verdienen aber viel Geld und da ist auch so ein bisschen Neid dabei und so weiter. Da müssen wir völlig raus. Wir müssen sehen, die Wirtschaft ist, also nicht nur die große Wirtschaft, sondern auch das Handwerk, auch insbesondere die mittelständischen Unternehmen, die sich klar zu ihrem Standort bekennen, das sind für uns ganz enge Partner, die finanzieren Kultur, Sport, Soziales, Bildung. Ja, das sind ja die Dinge, die wir auch so dankbar sind, neben dem, dass sie Arbeitsplätze schaffen, Innovation bringen und natürlich auch Gewerbesteuer zahlen. Und wenn wir das erkennen, wenn wir dann auch das Thema Wohnen noch in Blick nehmen, das ist eine Riesenherausforderung für uns. Ich sag mal, Wohnen, das Wort bezahlbar, getraue ich mir schon gar nicht mehr zu sagen, aber das Wort Wohnen ist so, wir bauen jetzt in Ludwigsburg in Grünbühl 420 Wohnungen, am Fuchshof 550, im Gemsenberg runde 60 und im Jägerhofquartier haben wir 161 gebaut, die aber gar nicht an den Markt gingen, weil sie so teuer waren. Die haben jetzt teilweise vermietet. Also Umfeld schaffen, Kinderbetreuung natürlich auch ein ganz wichtiges Stichwort, wird nicht mehr ganz so hoch viel Druck drin sein. Die demografische Prognose sagt in Ludwigsburg, wie in anderen Kommunen geht es deutlich runter. Also dieses Umfeld schaffen und mit Wertschätzung und Mut miteinander umgehen und dann natürlich auch möglichst zügig im Rahmen dessen, was möglich ist, handeln und entscheiden.
Das wäre ja eigentlich schon ein gutes Schlusswort gewesen. Wir nähern uns auch schon dem Ende dieses Panels und ich möchte gerne noch einmal so eine Abschlussrunde machen und die Abschlussfrage stellen. Falls jetzt jemand motiviert ist und sagt, ja, also ich möchte mich vielleicht doch auch dann selbstständig machen und ich ziehe es durch oder ich möchte vielleicht bei mir auch eine radikale Innovation, einen radikalen Umbruch im Unternehmen machen, würde ich Sie jeweils gerne um einen Tipp bitten, den Sie Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg geben könnten, zumindest Herr Berning, Frau Seppi und Herr Weimann und für Herrn Knecht hätte ich noch die Abschlussfrage. Wenn wir uns in 5 Jahren wieder auf dem Wirtschaftstag treffen, welchen Innovationsschritt hat unsere Stadt dann bis dahin erfolgreich gemeistert? Wunderbar. Herr Berning.
Ja, vielleicht, das ist so ein bisschen wie mit dem Bundestrainer. Ne? Da haben wir in Deutschland ja auch 80 Millionen bekanntermaßen. Und wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass man sich auf den Weg macht und unternehmerisch tätig wird, dann kommen auch ganz viele Unternehmer aus den Löchern hervor. Ja? Also es sagen dann alle, boah, ich habe die Idee und das mache ich und ich gründe auch irgendwann. Und da ist immer ganz viel, und ich glaube, da sind gute Ideen dabei, da sind vielleicht auch ein paar weniger gut, da brauchst du vielleicht noch eine Iteration, aber was, glaube ich, allen gemeinsam ist, man muss sich dann mal auf den Weg machen. Also vielleicht neben der Arbeit irgendwie schon mal was, einen Prototypen basteln. Man kann ja mittlerweile mit so künstlicher Intelligenz, man hat ja eine wahnsinnige Maschinerie da, was man an Präsentationen in kurzer Zeit zusammenbauen kann. Aber ich glaube, das merken wir auch bei unseren, wenn wir mit unseren Investoren sprechen und so, die sagen, wenn da einer ankommt und sagt, ich habe eine Idee, das hat überhaupt keine Chance. Ja? Man muss einfach zeigen, dass da jemand mit allen Mitteln, die der oder diejenige neben seiner eigentlichen Tätigkeit hatte, dass die Person hat wirklich dafür brennt und schon mal versucht hat, so weit zu kommen, wie es geht. Und deswegen sage ich, jeder soll sich da erstmal auf den Weg machen. Ja, und kann eine einfache Idee sein, eine einfache Verbesserung, kann auch im eigenen Betrieb sein, wo man arbeitet. Aber ich glaube, das ist das Unternehmerische, dass man macht und halt aufhört, drüber zu reden.
Wir hören auch gleich auf zu reden, machen aber vorher noch einmal die Runde weiter. Frau Seppi?
Also wenn jemand will, entweder ein Unternehmen gründen oder radikale Innovation machen, dann geht es um das, und das war die Steilvorlage, eigentlich mal ums Tun, ins Tun kommen. Und zum Tun kommen hilft erstens mal das Verständnis, ja, es gibt vielleicht die größere Unsicherheit, aber dadurch gibt es am Ende auch die größeren Chancen, erstens. Und zweitens zu verstehen, du bist nicht alleine. Es gibt Strukturen, es gibt die Stadt, die Wirtschaftsförderung, die hilft. Es gibt Thinkertank und alle möglichen Initiativen, oder Startup-Incubator, die helfen können. Sucht Gemeinschaft, sucht Austausch, sucht positive Rollenvorbilder, wie wir hier bei Instagrid gesehen haben. Sucht Ermutigung und vermeidet den Kontakt zu Skeptikern, die euch bremsen wollen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die findet man viel zu viel, viel zu schnell. Lasst euch nicht bremsen. Wenn ihr das Gefühl habt und vertraut in dem Moment auf euer Gefühl, das ist das nächste große Ding, dann tut es und sucht Leute, die euch umgeben, die schon Erfolg hatten und zuversichtlich sind. Das ist das Erste. Und zweitens, was radikale Innovation anbelangt, da ist einfach auch eine Sicht auf diese Veränderungen, die positiv sein muss. Weil all diese Disruptionen, die jetzt passieren, die können natürlich gefährlich sein, wenn ich nichts tue. In denen kann aber ganz viel Option für ein Tun sein. Das waren ja immer die Situationen der schnellen Veränderung, der großen neuen Technologien, wie wir es jetzt mit KI haben, aber mit anderen Technologien auch, in denen dann die großen neuen Unternehmen entstehen. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig gute Phase jetzt. Seht es auch von dieser Perspektive her, von all diesen Möglichkeiten, die sich gerade auftun.
Herr Berning, passend dazu noch?
Ich würde ganz kurz noch dazu ergänzen. Ich glaube, ich finde das wahnsinnig wichtig. Das ist nicht das Ziel, dass man ein erfolgreiches, also man ist nicht erfolgreich, wenn das Unternehmen nicht erfolgreich wird, genau. Sondern dadurch, dass man sich auf den Weg macht, genau. Und dass man sich mit Innovation beschäftigt und das macht, man fängt an, sich zu verändern auch. Ja? Und ich glaube, diese Veränderung, diesen persönlichen Weg zu gehen, ich glaube, das ist egal, ob das im Unternehmen stattfindet oder im außerunternehmerischen Unternehmertum, aber da muss man dann, ich glaube, das ist es schon alleine wert. Ja, und dann muss man es vielleicht zweimal oder dreimal versuchen, aber man lernt einfach unglaublich. Und dann sind wir wieder bei dieser Begeisterung, diesem Lernen und dieser Neugier, die das Ganze am Ende antreibt.
Das ist ja genau das unternehmerische Denken auch, das Herr Weimann ansprach.
Also wir sind uns einig, wir werden selbstständig. Ich will es nur noch ergänzen, sagen, was sollte man noch denken? Wir haben die IHK in Ludwigsburg, die da unterstützen kann. Das ist kein Werbeträger zu der IHK, aber ich habe damals vor 25 Jahren auch den Weg dorthin gegangen. Wir haben eine tolle Förderkulisse durch die L-Bank für den Start mal, den man haben kann. Und bei uns läuft auch der ein oder andere Bosch-Mitarbeiter rein und möchte sich selbstständig machen und wir hören uns die Dinge an, suchen einen Partner in der Industrie, der irgendwo vielleicht auch sich weiterentwickeln möchte. Es ist ein Vernetzen. Das kann ich nur empfehlen.
Und Herr Knecht. Abschließend mit dem Blick in die Zukunft, was haben wir in 5 Jahren als Stadt gemeistert?
Also ich könnte viel über Transformation und andere Dinge erzählen. Mir ist eines wichtig und Sie haben vorher gesagt, die Menschen machen es aus. In 5 Jahren muss die Stadt zusammen mit der IHK, wenn es um ihre Unternehmen geht, oder auch mit der Handwerkskammer, wenn es um ihre Unternehmen geht, in der Lage sein, wenn jemand sagt, ich möchte meinen Standort vergrößern oder hier mich ansiedeln oder was anderes verändern, mit einem kleinen Kompetenzteam, ich sage mal 5, 6 Personen dort sein, direkt mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin vor Ort die Fragen lösen und dann eigentlich nur noch im Gemeinderat zur Entscheidung bringen. Keine monatelangen Wege durch die Stadtverwaltungen suchen und abklären. Herr Steiner, da machen Sie jetzt schon einen großartigen Job. Aber wenn Sie die in der Stadt dann von Ihnen erst sozusagen angefragt und einbezogen werden müssen, einfach mitbringen und dann haben alle die Haltung, wir wollen da ein geniales Ding draus machen, dann wird es, glaube ich, noch ein Stück schneller gehen.
Herr Weimann, das ist...
Ich habe noch eine Bitte an den Gemeinderat. Startups brauchen Zeit. Startups brauchen Räumlichkeiten und brauchen auch Geduld. Die zahlen nicht Ihnen übermorgen gleich die Gewerbesteuer ein. Aber Sie müssen in die Räumlichkeiten geben und Sie müssen einfach auch die Geduld haben, ein Samenkorn in die Erde zu stecken und das zu gießen. Dann können Unternehmen entstehen. Das ist meine Bitte.
Schönes Bild.
Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort.
In der Tat, ein schönes Schlusswort und der Appell an in alle Richtungen, an die Menschen, die selbst was auf den Weg bringen, an die Menschen, die das dann später entscheiden, das zu berücksichtigen und auch die vielfältigen Hilfsangebote, die es hier glücklicherweise in der Stadt auch gibt. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie alle für Ihre Zeit, für Ihre Einsichten und Ihnen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und wir vertiefen das jetzt gleich noch off the records, aber vorher sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg, präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.